Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Ich freue mich heute ganz, ganz, ganz besonders, weil ich habe einen Gast da, über den ich mich sehr freue, in Person hier vor Ort in Hüfingen, Wolfgang Packi, der Sohn von Walter Packi. Das sagt jetzt vielleicht schon dem einen oder anderen was, der zuhört. Und Geschäftsführer der Packi-Klinik in Freiburg und ja, seinerseits BWLer, eher Wirtschaftsseite, wobei wir gleich hören werden, nicht nur. Und für mich eine große Ehre, weil viele, die uns schon länger folgen und mich von Five kennen, wissen, dass dein Vater Walter Packi für uns der Anfang von allem war, was wir heute machen. Und fast alles, was wir heute immer noch schulen, propagieren, machen, tun, hat den Ursprung bei euch in eurer Familie. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass du heute da bist und dass wir über Vergangenes, Heutiges, Medizin, Klinik, alles Mögliche ganz in Ruhe sprechen können. Erzählst du ein bisschen was von dir, dass die Menschen, die zuhören, dich ein bisschen besser kennenlernen können als das Wenige, was ich jetzt verraten habe.
Vielen Dank, lieber Wolf. Vielleicht müssen wir den Podcast doch bald in Wolf und Wolfgang umbenennen.
Ich bin für alles offen, wer weiß. Wir können uns hier gerne öfter treffen. Ich glaube, wir haben viel zu erzählen.
Mit einem großen Augenzwinkern sage ich immer gerne, dass ich hauptberuflich Sohn bin. Denn meine Hauptaufgabe ist tatsächlich, das Lebenswerk meines Vaters zu verwalten und ins 21. Jahrhundert zu führen, mit dem Ziel, die Schmerzmedizin und die Prävention zu revolutionieren und endlich mal ins 21. Jahrhundert zu lupfen. Denn nach wie vor bewegen wir uns sowohl in der Schmerzmedizin, wo ich beruflich verhaftet bin, wie auch in der Prävention überwiegend noch im 20. Jahrhundert. Mit einigen wenigen herausragenden Inseln, wie zum Beispiel Five, was wirklich ein hervorragendes Konzept ist, eine Firma, die ich schon lange beobachte und im höchsten Grade respektiere für das Wachstum, das sie hingelegt haben, was natürlich geschuldet ist der Ideengebung meines Vaters, aber auch schlicht und ergreifend der guten Umsetzung seiner Ideen. Vielleicht ein kleiner historischer Abriss. Mein Vater war Arzt. Er ist leider 2021 nach langer, schwerer Krankheit verstorben und hat seine Karriere, sein Leben der Schmerzmedizin gewidmet. Er kommt aus einer Ärztefamilie, war mindestens in dritter, vierter Generation Arzt. Sein Vater war klassischer Landarzt. Er sollte eigentlich ihm folgen in die Landarztpraxis, hat dann aber nach dem Studium zuerst den Weg in das kleine Kreiskrankenhaus Lahr gefunden und ist dort in der Unfallchirurgie gelandet. Und dort in der Unfallchirurgie hat er dann Operationen durchgeführt, unter anderem auch normale orthopädische Operationen, zum Beispiel Knieersatzoperationen, bei denen er künstliche Kniegelenke eingesetzt hat, und hat dann festgestellt, dass die Erfolge häufig nicht seinen Vorstellungen entsprachen, nicht weil er schlecht operiert hat, sondern weil das Knie dann zwar lehrbuchmäßig perfekt operiert war, aber die Schmerzen hinterher unverändert da waren. Und im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen wollte er diese Situation in dieser Form nicht akzeptieren und hat sich dann angefangen, darüber Gedanken zu machen, ja, was ist denn da eigentlich noch? Wir haben einmal die Struktur des Gelenkes, das, was man auf dem MRT oder Röntgenbild sieht. Aber diese ist ja augenscheinlich in Ordnung, wenn sie denn operativ korrigiert worden ist. Warum ist der Schmerz da noch da? Und das hat ihn einfach nicht losgelassen. Und dann hat er festgestellt, bei jedem Schmerz im Bewegungsapparat sieht man immer eine Veränderung der Bewegung. Sei es, dass die Bewegungsbahn nicht mehr in ihrem natürlichen Maße gegeben ist oder ganz häufig der Umfang. Mit anderen Worten, dass man das Gelenk nicht mehr richtig durchbewegen kann, nicht mehr so, wie man es von früher mal kannte. Und das hat ihm den Denkanstoß gegeben, nun ja, wenn zu jedem Schmerz eine Veränderung der Bewegungsgeometrie, der Bewegung als solches dazu gehört, was passiert denn eigentlich, wenn man die muskuläre Funktion wieder normalisiert? Geht das überhaupt? Und dann hat er das einfach mal ausprobiert und hat die Knie betastet, hat die Muskulatur, die das Knie bewegt, sich angeschaut und hat festgestellt, wenn es gelingt, die Funktion, die muskuläre Funktion wieder zu normalisieren, dann kann das Knie in diesem Falle wieder in seiner natürlichen Bahn bewegen und damit einhergehend verschwindet der Schmerz. Und das hat ihn dazu bewegt, das Strukturmodell der Orthopädie zu verlassen und sich über ein Funktionsmodell Gedanken zu machen. Da hat er viele Jahre autodidaktisch geforscht, das hat seine erste Ehe verschlissen. Da können wir vielleicht in einem zukünftigen Podcast mal ein paar Anekdoten rausknallen, aber die dürfen wir am Anfang noch nicht, die sind zu brutal. Das war schon teilweise etwas grenzwertig. Aber mein Vater war einfach von einem unbezwingbaren Forschergeist besessen. Mein Vater war 100% Naturwissenschaftler und hat dem alles untergeordnet. Nun, er hatte viele Jahre autodidaktisch geforscht, ist dann wieder zurück in die Landarztpraxis seines Vaters und hat dort vor allem viel mit Weinbauern gearbeitet, die mit allen möglichen Schmerzbildern zu ihm kamen. Und wenn er die nicht gerade irgendwie in der Mangel hatte, dann hat er viel Zeit in der Pathologie verbracht und hat sich den Mensch von innen angeschaut, um zu verstehen, wie funktioniert der Bewegungsapparat. Und nach einigen Jahren Forschung hat er eine neuartige Schmerztheorie entwickelt. Und das ist die herausragende Leistung meines Vaters. Die herausragende Leistung meines Vaters ist nicht, dass er ein hervorragender Schmerztherapeut war, in dieser Funktion er zwar vielen Menschen geholfen hat, aber nach meinem Dafürhalten ist seine wirkliche Leistung, dass er eine neuartige, moderne Schmerztheorie entwickelt hat, die erklärt, warum haben wir Schmerzen im menschlichen Körper? Was ist die Funktion des Schmerzes? Wie entsteht sie? Und wenn man das herausgefunden hat, dann kann man nämlich auch zielgerichtet einen Weg finden, wie man den Schmerz wieder los wird. Und das hat er dann in eine Therapie umgeformt. Und die besagt im Grunde genommen, Schmerz ist der Ausdruck einer Störung der muskulären Funktion des Bewegungsapparates des Menschen und dann natürlich auch von Tieren, aber wir reden primär über Menschen. Immer wenn eine Bewegung nicht mehr in ihrem natürlichen Umfeld ausgeführt werden kann, bremst der Körper den Bewegungsapparat, die Muskelfunktion aus. Und dafür hat er zwei Mechanismen, das ist einmal der Schmerz und einmal die Lähmung. Wir beschäftigen uns überwiegend mit dem Schmerz. Die Lähmung ist zwar auch ein Thema, aber die ist für die meisten Menschen irrelevant. Da reden wir nicht von Lähmung im Sinne von Querschnittslähmung, sondern von einer muskulären Lähmung, bei dem sich einfach die Bewegungsamplitude ein bisschen verkleinert. Das merken wir in der Regel gar nicht. Zum Beispiel verkürzt sich unsere Schrittlänge über den Verlauf unseres Lebens. Und da haben wir dann einen Bereich an muskulärer Funktion, den wir nicht mehr ansteuern können. Der ist dann qua Definition gelähmt, aber irrelevant, weil es uns weder in der Funktion nennenswert noch sonst wie im Alltag besonders einschränkt. Es sei denn, es ist sehr weit fortgeschritten.
Meine Erfahrung ist die, einfach als ganz kleine Ergänzung, dass der Körper das Mittel der Lähmung, also wenn wir mal nehmen, so eine Fußheberschwäche oder eine Brustmuskel-Trizeps-Lähmung bei einer Bandscheibenvorfall-Thematik im Hals, wenn du den Schmerz lang genug ignorierst, ist das so gefühlt die nächste Eskalationsstufe, die der Körper wählen kann, um dir zu zeigen, hallo Freund, du kannst zwar so weitermachen, aber nicht mit mir. So, das ist so meine, wie ich oft so das Thema Lähmung in der Therapie oder im Training so wahrnehme. Der Körper signalisiert dir erstmal sehr lange über Schmerz, dass du etwas zu verändern hättest, was die Menschen dann meistens nicht tun. Und dann ist das so die nächste Stufe, dass dann irgendwann einfach das System zumacht und sagt, hier bewegst du gar nichts mehr, Freundchen. Ne?
Das hast du vollkommen richtig interpretiert, Wolf. Mal ganz flapsig simplifiziert erklärt, gibt es drei muskuläre Funktionsstadien. Voll funktionsfähig, da haben wir selbstverständlich keine Schmerzen. Voll funktionsunfähig, das ist die Lähmung, da haben wir auch keine Schmerzen. Und dann gibt es diesen großen Graubereich, wo die Muskulatur mehr schlecht als recht funktioniert. Das ist der Bereich, der wehtut. Und das ist der, den wir dann natürlich versuchen anzugreifen. Die Fußheberschwäche ist da eher so ein gewisser Nebenschauplatz, der beim Bandscheibenvorfall mit einhergeht. Aber du wirst es aus deinem Alltag hier mit den Kunden, muss man ja in eurer Branche sagen. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht automatisch Patienten sage.
Wir haben ja alles.
wird man auch sehen, dass die, dass auch diese Fußheberschwäche gekoppelt ist an die Muskelfunktion. Wir beobachten es immer wieder, wenn wir Bandscheibenpatienten haben, dann geht die Fußheberschwäche im Einklang mit den Schmerzen weg. Die hält in der Regel ein bisschen länger als die Schmerzen, aber wird dann auch recht schnell aufgelöst. Während bei den Operationen häufig gesagt wird, ach, das kann bis zu 2 Jahre dauern, bis die Fußheberschwäche weggeht. Ja, das finde ich immer vollkommen inakzeptabel.
Wenn es dann nicht weg ist, dann hat sich halt eine Narbe gebildet, die jetzt leider drauf drückt.
Richtig, so ein
Pech. Aber wir wollen nicht so viel in diese Richtung abdriften. Ich versuche immer so wenig wie möglich in irgendeine Richtung zu haten, sondern eher aufzuzeigen, was wir besser machen wollen. Also extrem spannend, was du erzählst, und natürlich für mich sprichst du da total aus dem Herzen, weil das ist wirklich das, wo wir herkommen. Und ich mag einfach an der Stelle nochmal sagen, für die, die es nicht wissen, also vor über 20 Jahren mittlerweile war der Beginn, dass mein damaliger Partner, oder damals war es mein Chef, der Lutz Kruger, über den ich ja auch schon mal einen Podcast gemacht habe, der heute in Anführungszeichen nur noch sein Studio macht, als Patient bei deinem Vater war. Und wenn er nicht als Patient bei deinem Vater gewesen wäre und ich nicht damals hin und wieder mitgegangen wäre, zuzuschauen, was dein Vater mit Lutz oder anderen Leuten aus dem Studio macht, und auch der Christoph, der Schreiner, der bis heute die Pfeifgeräte baut, was viele wissen, nicht auch bei deinem Vater gewesen wäre mit seinem Bandscheibenvorfall, dann gäb's das Pfeif-Konzept heute so nicht. Das möchte ich einfach nochmal in aller Klarheit sagen. Also der Ursprung von allem, was wir heute machen, die Ideengebung, ist das, was wir bei deinem Vater gelernt und gesehen haben. Und bevor wir das bei deinem Vater gesehen haben, waren wir genauso unterwegs wie alle anderen mit Rückenschule, Stabilität, Kräftigung. Wenn der Muskel stärker wird, dann wird sich schon irgendwie das Schmerzproblem lösen. Und dieses Umdenken hat einzig und allein durch deinen Vater stattgefunden. Das möchte ich einfach nochmal an der Stelle hier ganz, ganz klar platzieren. Mit einer ganz großen Wertschätzung in eure Richtung. Das hätte so nie stattgefunden. Und da wollen wir, glaube ich, heute nicht drauf eingehen, aber auch sehr viele andere, ich sag mal, Therapieansätze, die heute so in der Welt rumkräuchen und fleuchen, wo es viele vergessen haben, wo sie es herhaben, haben in Wahrheit ja den Ursprung bei deinem Vater. Das muss man einfach ganz klar so sagen.
Korrekt. Mein Vater war, ja, um auch mal wieder ein bisschen mich flapsig auszudrücken, eine absolute Kreativmaschine. Mein Vater hat ganz viele Menschen inspiriert, und viele Menschen, die er inspiriert hat, haben im Nachgang dann Unternehmen gegründet auf der Basis seiner Ideen. Manche Menschen haben dieses Erbe immer hochgehalten, wie zum Beispiel Pfeif. Manche haben es weniger hochgehalten, aber da möchte ich nicht drauf eingehen. Aber das Werk meines Vaters berührt jeden Tag Millionen Deutsche, ohne dass sie es wissen. Man muss dazu hinzufügen, dass mein Vater ein wenig Pech hatte, denn im Jahr 2005, als er damals 55 Jahre alt war, auf dem Zenit seines Erfolges und seiner Schaffenskraft, hat er 2 Schlaganfälle gehabt, die ihm den Stecker gezogen haben. Er hatte in der Konsequenz eine Sprachaphasie, er konnte kaum noch sprechen und hatte auch eine starke Halbseitenlähmung, was ihm im Alltag sehr stark eingeschränkt hat. Und das hat dazu geführt, dass er so ein kleines bisschen in Vergessenheit geraten ist und ein bisschen links und rechts überholt worden ist von Menschen, die in seinem Fahrwasser geschwommen sind und sich da mittlerweile gut positioniert haben. Aber was ich immer so ein bisschen schade finde bei diesen, ich nenne sie immer gerne wertneutral Trabanten.
Sehr wertneutral.
dass die meisten dieses Qualitätsmodell von meinem Vater zugunsten der Rendite über Bord geworfen haben. Denn die Medizin meines Vaters sieht einfach aus, ist aber in ihrer Exzellenz sehr komplex. Und die Komplexität ist sehr schwierig zu erlernen. Man kann mit einfachen Dingen sehr viel bewegen und damit auch schon sehr vielen Menschen helfen. Aber wenn man wirklich nicht nur die Spitze des Eisberges betrachten will, dann muss man in die Tiefe graben. Und je tiefer man in den Kaninchenbau hineingeht, desto faszinierender werden die Möglichkeiten, die diese Muskelfunktionsforschung und Therapie, zu der mein Vater die Tür geöffnet hat, eigentlich ist. Ich bin auch der Meinung, dass mein Vater nicht der Weisheit letzter Schluss war und ist, sondern dass er die Tür geöffnet hat zu einem Themenfeld der Forschung der Muskelfunktionsstörungen. Und dort müssen jetzt andere wie ich und du durchgehen, beziehungsweise wir haben diesen Schritt schon getan und das jetzt weiterführen und diese Forschung erweitern. Deshalb habe ich mir zum Beispiel mir zur Aufgabe gemacht, die Hypothesen, die mein Vater aufgestellt hat, wissenschaftlich zu prüfen und zu belegen. In diesem Kontext haben wir zum Beispiel eine Studie über die Therapie von Schulterimpingement durchgeführt mit der Universität des Saarlands, die jetzt in den nächsten Monaten veröffentlicht wird. Dazu kam es, indem mich ein Medizinwissenschaftler der Universität des Saarlands kontaktiert hat. Der Medizinwissenschaftler ist im Grunde genommen so ein Zweidrittelarzt, der sich aber nur der Forschung verschrieben hat. Der hat eine amerikanische Studie über die operative Therapie von Schulterimpingement gelesen, die im Lancet 2018 veröffentlicht wurde, bei dem das die operative Therapie in Form von einer Arthroskopie im Schultergelenk bei der Diagnose Impingement kritisch geprüft wird. Impingement bedeutet, dass der Gelenkspalt sich verengt hat. Unsere Herangehensweise ist zu sagen, die muskuläre Funktion hat sich verändert, die Muskeln haben sich verkürzt, verspannt und das führt dann dazu, dass die Funktion des Schultergelenks eingeschränkt ist, das nicht mehr richtig durchbewegt werden kann, der Gelenkspalt verkleinert sich. Die traditionelle operative Betrachtungsweise ist, dass man MRT von der Schulter macht und feststellt, oje, oje, der Gelenkspalt hat sich verändert, also was macht man? Man geht mit zwei Nadeln rein und schabt den aus und dann ist er wieder größer und damit sollte das Problem ja eigentlich gelöst sein. Augenscheinlich ist das ein bisschen zu kurz gedacht, denn diese Operationen sind ein wenig in Verruf geraten, weil die Patienten nicht so ganz glücklich waren mit dem Ergebnis.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, die Studien haben irgendwas von 3, 4, 5% Erfolgsquote, oder?
So kann man das sagen. Diese Lancet-Studie, Lancet ist wahrscheinlich das renommierteste Wissenschaftsmagazin der Welt. Was dort veröffentlicht wird, ist der wissenschaftliche Goldstandard. Mhm. Das kann man so sagen. Dort wurden 330 Patienten untersucht, die alle die Diagnose Impingement Schulter bekommen haben und die wurden unterteilt in drei Gruppen. Eine Gruppe wurde als Kontrollgruppe gar nicht behandelt, bei einer zweiten Gruppe wurde eine Arthroskopie durchgeführt und bei einer dritten Gruppe wurde eine Arthroskopie simuliert. Das bedeutet, man hat eine kleine Anästhesie gemacht, man hat da die Löchlein reingemacht, man hat die OP-Geräusche simuliert. Die haben also keine Ahnung gehabt, ob sie operiert worden sind oder nicht. Der Operateur hat erst auf dem OP-Tisch einen versiegelten Umschlag geöffnet und da stand dann drin, wer wird operiert und bei wem wird simuliert. Und nach 6 Monaten hat man dann die drei Gruppen miteinander verglichen und hat dann festgestellt, dass es etwa einen Unterschied von 3% gibt von der operierten zur nicht operierten Gruppe. Das kann man als wissenschaftlich nicht signifikant bezeichnen. Also die Arthroskopie im Schultergelenk hat einen effizienten Wirksamkeitsgrad von exakt 0. Sie bringt also schlicht gar nichts. Diese Studie wurde 2018 veröffentlicht. 2022 wurden in Deutschland mehr als 161.000 Arthroskopien im Schultergelenk wegen der Diagnose Impingement durchgeführt. Und hier fällt es mir dann manchmal ein bisschen schwer, nicht wie du das so schön gesagt hast, gegen die Orthopäden zu haten. Denn es gibt diesen wunderschönen Satz von Seneca, Irren ist menschlich. Aber da gibt es noch einen zweiten Nebensatz, der dazu gehört, der dabei sagt, aber auf dem Irrtum zu beharren, ist teuflisch. Und das ist ein Problem, dem wir in der Schmerzmedizin immer wieder begegnen, dass diese sehr innovationsfeindlich ist. Und man gerne Althergebrachtes einfach so weitermacht, unter anderem dessen, was einfach furchtbar profitabel ist. Nun ja, nun hat dieser Forscher von der Universität des Saarlands diese Lancet-Studie gelesen und hat irgendwie über drei Ecken, wie die meisten, die zu uns kommen, über uns gehört und hat dann einfach mal bei, ganz banal bei mir angerufen und hat gesagt, ah ja, ich habe von euch gehört und ich fände es interessant, mal eure Herangehensweise zu prüfen. Und damit ist er bei mir absolut offene Türen eingelaufen. Denn ich bin der Meinung, wissenschaftliches Arbeiten ist die einzige Art und Weise, seriös zu belegen, was mein Vater ja vermutet hat. Und da habe ich ihn eingeladen, er kam zu uns nach, nach Freiburg mit einem quietschgelben Auto, mit einem BVB auf, auf Druck. Das war wirklich kurios, weil ich mir dachte, ach du grüne Neune, was kommt denn da für ein Vogel? Da hat er mir aber erklärt, das ist das Auto von seinem Onkel, der ist absoluter BVB-Fan und ich solle darüber bitte in Freiburg hinweg gucken. In Freiburg ist man selbstverständlich SC-Fan. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass er sein PhD über die biokinematische Behandlung von Schulter-Impingement, Biokinematik ist die Wissenschaft, die mein Vater gegründet hat, seine Wissenschaft hat er Biokinematik genannt. Biokinematik setzt sich zusammen aus den zwei griechischen Wörtern Bios für das Leben und der Kinematik der Bewegungslehre, sprich der Bewegungslehre des menschlichen Körpers. Denn Störungen der Biokinematik des Menschen, der Bewegungslehre des menschlichen Körpers, die resultieren in Schmerzen. Nun also haben wir dann gesagt, okay, machen wir. Und dann hat der junge Mann eine Probandengruppe zusammengesammelt aus 80 Patienten, die dann auch wiederum in drei Gruppen unterteilt wurde. Eine Kontrollgruppe, mit der Hampelmann-Übung durchgeführt worden sind. Eine Gruppe, die konservativ orthopädisch behandelt worden ist, mit den Techniken, die zur Verfügung stehen. Und eine dritte Gruppe, die bei uns im Haus biokinematisch behandelt worden ist. Und die hat man dann klassisch nach einem Beobachtungszeitraum miteinander verglichen und hat festgestellt, dass wir bei allen drei Gruppen eine Verbesserung feststellen konnten. Die Gruppe bei uns im Haus, es waren ja etwa 30 Patienten, unterteilt in zwei Gruppen, die wir in zwei durchlaufen, jeweils 8 Wochen mit zwei Therapieeinheiten pro Woche therapiert haben. Also Therapiezeitraum waren immer 8 Wochen mit insgesamt 16 Therapieeinheiten. Und wir haben eine über 90-prozentige Verbesserungsquote bei den Patienten erreichen können, bei diesen im Grunde genommen ja, marginalen Therapieeinsatz. Wir waren auch nicht ganz zufrieden mit dem Setting der Studie, denn eigentlich haben wir eine etwas andere Herangehensweise. Wir haben immer gerne kurz und intensiv. Die meisten Patienten bleiben eine Woche stationär bei uns im Haus und gehen dann im Schnitt 70-100% schmerzfrei raus. Dieses ambulante Setting mit 2-mal pro Woche ist für uns nicht unser Lieblingsding, weil wir keine Kontrolle über die Patienten haben. Wir wissen nicht, machen die dann wieder das Gegenteil von dem, was wir mit denen machen und ruinieren den Behandlungserfolg. Und darüber hinaus ist es auch immer schwierig, wenn man ein Muskelfunktionstraining bereitet, dann ist es schön, wenn man da wirklich mal am Stück dranbleiben kann. Denn dann kann man wirklich in enorm kurzer Zeit enorm viel erreichen. Aber nichtsdestotrotz ist das Ergebnis so, wie es ist. Und das ist ein PhD, eine Doktorarbeit. Ich sage bewusst PhD, denn das ist nicht zu vergleichen mit den Doktorarbeiten von Ärzten, die eigentlich mehr so Proforma-Doktorarbeiten sind, die auch international gar nicht anerkannt werden. Ein richtiger PhD dauert mindestens 2 Jahre und ist sehr viel komplizierter. Da hat man auch jetzt in diesem Falle 2 Professoren als Co-Unterzeichner. Es wurde durch die Ethikkommission geprüft. Also hier haben wir wirklich ganz sauber wissenschaftliches Arbeiten. Das kann niemand wegdiskutieren. Denn selbstverständlich haben wir ein Problem, das mein Vater schon damals immer mit dem er immer konfrontiert wurde, ist, dass wir ständig marginalisiert werden. insbesondere die Orthopäden versuchen uns natürlich immer klein zu reden und unsere Erfolge zu marginalisieren. Ja, irgendwann kommen sie alle und zu uns und dann operieren wir sie doch. Nein, dem ist nicht so. Unsere Patienten bleiben nachhaltig schmerzfrei. Ja, der Wolf ist ein wunderbares Beispiel dafür, nicht wahr? Und der Lutze auch.
Ja, hundertprozentig. Ich meine, was ja definitiv auch, wenn wir zurückgehen in der Vergangenheit, der Fall war, dass dein Vater ja richtig bekriegt wurde.
Ja, das kann man so sagen,
also,
ja.
Wir haben das erlebt in unserer Anfangszeit, bei uns teilweise bis heute. Und bei deinem Vater war das ja ganz krass. Also ob es jetzt die Versicherungen waren oder eben die Ärzte, die in irgendeiner Form in der Umgebung waren, war ja wirklich ein Bekämpfen, muss man sagen. Und das, was du gerade sagst, also ich finde es genial, dass du diesen Aufwand betreibst. Also das ist ja auch was mal gesagt sein muss. Das ist ja, was viele jetzt vielleicht der Zuhörer nicht wissen, mit extremem Aufwand und auch mit extremem finanziellen Aufwand ja irgendwo immer gekoppelt. Aber ich gebe dir 100% recht, dass der Erfolg von deinem Vater oder jetzt auch wir in unserer Masse mit den Five-Geschichten immer noch von vielen Leuten eben so weggewischt wird. Also ich habe so Diskussionen heute auch manchmal noch, dass Leute auf mich zukommen und sagen, ja, ist ja schön, dass ihr 1 Million Leute an Five trainieren habt, aber es hat ja nie jemand betrachtet, ob das wirklich funktioniert. Und Bewegung funktioniert ja eh immer und deshalb funktioniert eures halt auch irgendwie, aber ja nicht besser oder schlechter wie alles andere. So, ich kenne das also gut, von was du sprichst. Und das jetzt mal zu unterstreichen mit Studien, wo sicher noch viel kommt, also von uns gemeinsam. Ich war letzte Woche in der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Auch mit denen zusammen werden wir Dinge betrachten. Universität Köln und so weiter. Also Ingo Frohböse, sind einige Sachen geplant. Also ich sehe das genauso wie du und ich glaube, dass das auch extrem notwendig ist, nicht für unseren Geschäftserfolg. Ich glaube, ihr werdet in eurer Klinik ohne Studien weiter Patienten haben. Wir werden wahrscheinlich weiter Geräte verkaufen. Aber es ist an der Zeit, auch für die Zukunft und die nächsten Generationen, so blöd sich es anhört, das auch ein Stück weit zu belegen, dass das auch nachhaltig erfolgreich sein kann. Und deshalb ist es toll, dass ihr diesen Aufwand betreibt, weil das ja eigentlich, ja, also gerade von finanzieller Seite für euch als Klinikbetrieb ja ein Wahnsinn eigentlich.
Vollkommen korrekt. Hier möchte ich 2 Punkte ansprechen. Der erste ist relativ kurz. Das ist sozusagen ein Präsent, das ich dir in den nächsten Monaten überreichen werde. Denn mit die Königsübung bei uns und auch bei Five ist ja dieses Rückneigeprinzip, bei dem man die vordere Muskelkette auslenkt. Und wir hatten das große Glück, dass wir eine schöne Kooperation mit der Hochschule Offenburg haben, mit dem biomechanischen Lehrstuhl. Und dort haben wir diese Rückneigeübung, das Original Five-Gerät sozusagen in abgewandelter Form mit unserem eigenen, wir nennen das bei uns Baumstamm, das Originalgerät mal kritisch geprüft haben, was passiert, wenn man damit trainiert. Die Hochschule Offenburg hat ein unglaublich fantastisches Labor. Als ich da reingegangen bin, da habe ich mich gefühlt wie im Schlaraffenland. Ja, da wäre ich am liebsten eingezogen, weil die Möglichkeiten, was man da alles erforschen kann, sind wirklich grenzenlos. Hier großer Dank an die Hochschule Offenburg und insbesondere an die Professoren Weibel und Wilbacher, die uns da ganz toll unterstützt haben mit ihren Fähigkeiten. Und da konnten wir wirklich mal mit moderner Sensorik, mit hochmoderner optischer Sensorik prüfen, was passiert, wenn eine Gruppe, in dem Fall Studenten, die wir genommen haben, über einen längeren Zeitraum ein exzentrisches Training, ein Muskellängentraining betreibt. Und auch hier haben wir wirklich tolle, signifikante Fortschritte in der Beweglichkeit beobachten können. Und das wird in den nächsten, ja, 2-3 Monaten finalisiert. Die Studie ist schon durchgelaufen, aber sie muss jetzt noch fertig geschrieben werden und fertig ausgewertet werden. Und dann stelle ich die selbstverständlich euch gerne zur Verfügung. Denn dann kann jeder, der mit diesen Geräten trainiert, auch wirklich mal wissenschaftlich fundiert nachvollziehen, was passiert da eigentlich mit dem Bewegungsapparat. Und das ist wirklich toll, wie der sich im Grunde genommen ist es eigentlich fast schon skandalös, in wie kurzer Zeit man wie viel an Funktion wieder zurückholen kann. Ein anderer Spruch, den ich regelmäßig bringe, ist, dass die Existenz von unserer Klinik eigentlich ein Skandal ist. Eigentlich sollte es uns in dieser Form gar nicht geben. Es müsste aus dem normalen universitären Kreise herauskommen. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, den du gesagt hast, ist, diese Forschung ist extrem teuer. Das ist in der Tat so. Das ist ein großes Problem. Die nicht operative Schmerzmedizin, oder man muss eigentlich sagen, die gesamte Schmerzmedizin ist auf einem erbarmungswürdig niedrigen Forschungsstand. Es ist wirklich eine Katastrophe, wie wenig wir über dieses Thema Schmerz und Muskelfunktion überhaupt wissen. Auch an nicht operativen schmerzmedizinischen Techniken steht uns eigentlich ganz wenig zur Verfügung. So die Chiropraktik oder die anderen Dinge, die man da so kennt. Wer ist das mit O? Ich vergesse es gerade wieder.
Osteopathie wahrscheinlich.
Osteopathie, genau. Das sind alles Dinge, die wurden im 19. Jahrhundert entwickelt. Im 19. Jahrhundert kamen so diese Schmerzprobleme zum ersten Mal wirklich zum Vorschein. Schmerzen sind in der Medizin ein relativ neues Problem. Schmerzprobleme wurden bei uns in der Gesellschaft eigentlich erst in den letzten 200 Jahren zu einem Thema, nämlich seit der Industrialisierung, der Automobilisierung und jetzt natürlich in letzter Instanz der Digitalisierung. Durch diese Prozesse bewegen wir uns immer weniger. Wir sind in einem Zustand der absoluten und relativen Bewegungsarmut. Wir sitzen viel zu viel, das wissen wir alle. Und wenn wir Sport machen, dann ist er häufig auch sehr einseitig in eine nach vorne beugende Richtung ausgerichtet. Sit-up zum Beispiel oder Kreuzheben. Wir versuchen aktiv die vordere Muskelkette zu verkürzen, was aber leider irgendwie ein bisschen Denkfehler ist. Ein anderes wunderschönes Beispiel ist das Fahrradfahren. Hervorragend für Herz-Kreislauf, aber auch wieder eine maximale Verkürzung der vorderen Muskelkette. Das führt alles dazu, dass die vordere Muskelkette sich maximal verkürzt und es dann zu einer Funktionsdifferenz zwischen der vorderen und der hinteren Muskelkette führt und wir uns nicht mehr richtig bewegen können. Und hier kommen wir dann zu diesen Muskelfunktionsstörungen, die uns der Körper anzeigt, indem er sie mit einem Schmerz verknüpft. Nun, in der Medizin hat man in der Regel Industrie hintendran, die Forschung fördert. Die Pharmaindustrie zum Beispiel. Einer der größten Innovationstreiber, ohne Wenn und Aber, haben wir jetzt wieder gesehen mit der Entwicklung neuartiger Impfstoffe, was da einfach an Volumen dahinter steckt. Oder in der gesamten Gelenksersatzindustrie, hier im Schwarzwald auch sehr prominent vertreten, die Medizintechnikindustrie die Forschung bezahlt. In der nicht operativen Therapie gibt es aber, keine Industrie hintendran, die Forschung finanziert. Und wenn keine Industrie hintendran ist, die Forschung bezahlt, wer soll sie dann bezahlen? Und das ist mit ein Grund dafür, warum quasi keine Forschung in diesem Bereich stattfindet. Und ich halte es für unheimlich wichtig, das zu tun. Mein Vater hat den Löwenanteil geleistet. Er hat unter größten persönlichen Opfern, muss man sagen, denn er wurde von seinen Kollegen wirklich bekämpft, muss man so deutlich sagen, sein Leben trotzdem der nicht operativen Schmerzmedizin gewidmet und auf eigene Kosten geforscht. Er hat da selbstverständlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass er aus einem finanziell erfolgreichen Elternhaus kam. Meine Großeltern kamen zwar nach Deutschland, sind wir von Haus aus Deutsche, die in Rumänien gelebt haben, Banater Schwaben. Mein Vater ist 64 nach Deutschland gekommen und mit seinen Eltern selbstverständlich. Mein Großvater war da als Landarzt relativ schnell erfolgreich und hat meinem Vater dadurch ermöglichen können, diese Forschung betreiben zu können, indem er ihn finanziert hat. Das war ein großes Privileg, das er hatte. Und hat die gesamten Hypothesen aufgestellt. Mir hat er dann seine Klinik übergeben. Und damit habe ich natürlich einen ganz anderen Sockel, als er damals hatte. Und meine Aufgabe ist es nun, die Hypothesen, die er aufgestellt hat, kritisch zu prüfen und zu belegen. Denn mein Lebensinhalt ist nicht der, dass ich mit meiner kleinen, feinen Privatklinik ein schönes Auskommen habe, was ich zweifellos habe, sondern mein Anspruch ist tatsächlich, die Schmerzmedizin in Deutschland und im Rest der Welt zu revolutionieren und ins 21. Jahrhundert zu lüpfen. Denn mit dem Operationsmodell kommen wir an unsere Grenzen. Mittlerweile gibt es dort auch die Forschung, die meinem Vater damals gar nicht zur Verfügung stand, wie zum Beispiel besagte Schulterstudie. Oder die Technikerkrankenkasse hat dieses Jahr im Juni, also vor kurzem, eine Pressemitteilung veröffentlicht, die den provozierenden Titel hat, 88% aller Rückenoperationen sind überflüssig. Wir brauchen eine Krankenhausreform. Die Technikerkrankenkasse hat eine Langzeitstudie durchgeführt, bei denen sie 8000 Patienten über 10 Jahre beobachtet hat, die am Rücken operiert worden hätten sollen. Und zwar hat die Technikerkrankenkasse auch irgendwann mal gemerkt, dass die Rückenoperationen auch häufig nicht das Ergebnis bringen, das man eigentlich gerne hätte. Und häufig auch die zweite, dritte, vierte, fünfte Operation daraus hervorgeht und die Patienten jedes Mal noch ein bisschen unglücklicher sind als davor. Also hat die Technikerkrankenkasse ihren Versicherten die Möglichkeit gegeben, sich eine zweite Meinung einzuholen, wenn sie eine Rückenoperation in Deutschland bekommen haben. Und zwar entweder von einem Arzt, der nicht mit Operationen sein Geld verdient, einem Physiotherapeuten oder einem Psychotherapeuten. Und dann hat man geguckt, was passiert mit diesen Menschen, die eine Operationsempfehlung von einem deutschen Arzt in einem deutschen Krankenhaus erhalten haben und dann ein anderer gesagt hat, nö, muss nicht operiert werden. Man hat festgestellt, dass von 8000 Menschen, die diesen Service in Anspruch genommen haben und sich gegen eine Operation entschieden haben, 88% binnen Jahresfrist nicht operiert worden sind. Und daraus schließt sich, dass 88% der Rückenoperationen in Deutschland überflüssig sind. Und auch das deckt sich zu 100% mit unserem klinischen Alltag, mit dem klitzekleinen Unterschied, dass ich mich nie trauen würde, 88% zu sagen, weil ich denke mir immer, wenn ich jemandem sage, ich rund jetzt mal ein bisschen auf, 90% aller Rückenoperationen sind überflüssig, dann klingt das populistisch, reißerisch und unglaubwürdig. Das sind Wahlergebnisse aus dem Sozialismus und das kann man eigentlich gar nicht glauben. Aber es ist so, wenn die Technikerkrankenkasse sowas schon feststellt.
Ich meine, wir beide müssen ja gar keinen Prozentsatz im Mund nehmen, aber das deckt sich halt 100% mit meinem Erleben seit vielen Jahren. Und ich habe, glaube ich, schon oft in Vorträgen auch 90% im Mund genommen, um ehrlich zu sein, und bin jetzt froh, dass es jemand bestätigt. Aber das ist ja das, was wir tagtäglich erleben. Seit Anbeginn dieser Reise. Aber es ist natürlich super schwierig und auch da muss ich nochmal ein bisschen eine Lanze brechen, vielleicht für die normalen Mediziner da draußen. Es ist ja auch ein ganz, ganz großer Faktor, dass die Menschen ja auch danach verlangen. Also es sind ja auch viele Menschen nicht bereit, Patienten, Patientinnen, diesen Weg da durchzugehen, weil du musst ja schon, ich nenne das gerne mal so, durch das Tal der Schmerzen. Du musst, wenn du so eine Verletzung hast, halt manchmal auch Geduld mitbringen, bereit sein, einen gewissen Schmerz zu ertragen über eine Zeit lang, auch eine vielleicht schmerzhafte, aufwendige Therapie mitzumachen, zu trainieren, also selber aktiv zu werden. Und es gibt schon eine große Zahl von Menschen da draußen, die sagen, Arzt, hilf mir jetzt, gib mir jetzt die Pille, gib mir jetzt die OP, ich will morgen. Wissen wir beide, dass es nicht funktioniert, aber es gibt schon auch viele Patienten, die fordern von den Ärzten ja regelrecht ihre OPs und ihre vermeintlich einfachen Lösungen.
So ist es in der Tat. Also
ist nicht immer böse gemeint, will ich damit sagen, oder nur auf Profit. Also es gibt, glaube ich, sehr viele, die mit gutem Wissen und Gewissen ihre Arbeit machen und sie kennen es halt erstmal nicht anders von ihrer Ausbildung und haben auch diese Patienten, die sagen, operier mich jetzt, ich kann nicht mehr. Ne?
Also Das ist in der Tat so. Hier muss man mehrere Elemente beleuchten. Nummer eins, auch wir können nicht allen Patienten helfen. Das ist so. Wir sind keine Zauberer. Und es gibt auch Fälle, wo wir Patienten aktiv zur Operation schicken, weil wir sagen müssen, hier sind wir mit unserer Kunst am Ende und da ist dann eine Operation hoffentlich erfolgreich. Aber das repräsentiert etwa 10-20%.
Genau.
Und ein anderes Element ist, unsere Therapie ist hart und anstrengend und etwas schmerzhaft. Also um es mal ein bisschen deutlich zu sagen, die Therapie bei uns hat ein bisschen Bootcamp-Charakter. So. Der Klassiker bei uns ist Otto-Normalverbraucher, Schreinermeister XY, Schreinermeister Meier hat einen Bandscheibenvorfall. Drei Orthopäden sagen ihm, er muss unbedingt operiert werden und von seinem Tenniskumpel hat er gehört, ah, da gibt's doch Paki. Ich war da auch schon, es war hart, es war anstrengend, es hat wehgetan, aber hinterher war Ruhe. Und dann ruft Schreinermeister Meier an und sagt, oh, mir tut's im Rücken weh, ich habe Beinscheibevorfall und ist da überhaupt noch etwas zu machen? Der Spinalkanal ist zu und da geht gar nichts mehr, ich muss unbedingt operiert werden. Und dann sagen wir, ja, nichts wird so heiß gegessen wie gekocht, kommen Sie mal vorbei. Und dann guckt sich der Arzt das mal an und in der Regel stellen wir fest, aus unserer Sicht der Dinge muss das nicht operiert werden. Dann bleibt er, dann sagen wir, wir brauchen Sie mal eine Woche stationär bei uns im Haus. Das repräsentiert den Großteil der Patienten. Die sind dann eine Woche von Sonntag bis inklusive Samstagmittag bei uns und werden da einmal ja, durchgenudelt. Beginnen tut das immer mit der ärztlichen Erstuntersuchung, denn unsere Herangehensweise ist eine Kombination aus ärztlichen und physiotherapeutischen Leistungen, wo Arzt und Physio tatsächlich Hand in Hand zusammenarbeiten. Der Arzt untersucht den Patienten, nimmt sich dort Zeit für den Patienten, schaut schon mal, wie bewegt sich der Mensch, dann hört er sich die Lebensgeschichte an, gab es Unfälle und da gehen wir wirklich bis zurück in die Kindheit, im Extremfall sogar bis zurück zur Geburt, denn der Körper vergisst nichts, hat mein Vater immer gepflegt zu sagen. Und dann schauen wir, was hat der Patient für Bewegungsmuster, wie bewegt er sich im Alltag, was macht er für einen Job. Und dann fängt sich schon an, so ein inneres Bild rauszukristallisieren, wo könnte der Hund begraben sein. Der Arzt stellt dann so ein paar Fragen, um sich die Infos rauszuziehen, die er braucht. Dafür muss er sich Zeit nehmen mit dem Patienten. Auch so ein Problem in unserer Schulmedizin, dass Zeit nicht honoriert wird, nicht bezahlt wird und dementsprechend kann sich quasi kein Arzt mehr Zeit nehmen. Und dann muss er den Patienten anfassen mit seinen Händen. Auch etwas, was selten passiert. Wir sagen immer so ein bisschen ja, populistisch, wir behandeln Menschen, keine Bilder. Und dann sieht man, wie eine Bewegung eingeschränkt ist und man kann die Muskulatur ertasten und befühlen. Und Funktionsstörungen der Muskulatur kann man im bildgebenden Verfahren, im MRT oder im Röntgen nicht sehen, aber man kann sie ertasten. Man kann sie sichtbar machen durch seine Fingerkuppen. Denn ein funktionseingeschränkter Muskel, ein verspannter Muskel, fühlt sich anders an. Und ich sage immer so ein bisschen, das ist wie wenn man bei der Violine die Saite richtig anschlägt. Dann bringt man sie zum Klingen. Wenn man dann die funktionsgestörte Muskelfaser lokalisiert hat, dann kann man die durch bestimmte Techniken lösen. Und das ist dann bisweilen ein klitzekleines bisschen schmerzhaft.
Klitzekleines bisschen.
Und dann kann man aber gleich beobachten, wie sich die Bewegung verändert und plötzlich ein bisschen mehr Bewegung funktioniert und daraus einhergehend auch der Schmerz sich meistens verändert. Und daraus resultierend konstruiert der Arzt einen Behandlungsplan, therapiert selbst weiter und schreibt dem Physiotherapeuten einen ganz konkreten Arbeitsauftrag. Arbeite mit Muskel 1, 2, 3 und mach Übung XYZ, so wie es der Gesetzgeber eigentlich auch vorsieht. Dann geht es am Montagmorgen direkt los mit Physiotherapie. Die Patienten bei uns im Haus haben die ganze Woche richtig zu tun. Das kann man mit einer klassischen Reha überhaupt nicht vergleichen. Und man kann das auch mit der normalen Physiotherapie nicht vergleichen. Ich will jetzt nicht schlecht reden, überhaupt nicht. Aber ich sage immer, dort, wo der normale Physio aufhört zu arbeiten, fangen unsere Therapeuten an. Und dann nehmen wir uns richtig Zeit für den Patienten. Wir haben bei uns so als Richtlinie, aber da ist nichts in Stein gemeißelt. Das ist immer abhängig vom Menschen, vom Patienten und vom Krankheitsbild. Aber so die Richtlinie sind 3 Physiotherapieeinheiten à 30 Minuten pro Tag. Und dann noch ein
Plus Training.
Plus Training, genau. Wir haben noch Gruppentherapien. Und bei Gruppen reden wir von in der Regel 45 Minuten und 2 bis 4 Patienten pro Therapeut Maximum. Also ganz kleine Gruppen, dass der Therapeut sich wirklich auf die einzelnen Patienten konzentrieren kann. Und diese Gruppen machen wir vor allem deshalb gerne, weil unsere Übungen ziemlich anstrengend sind. Und so haben die einzelnen Patienten zwischendurch ein bisschen Gelegenheit, mal wieder zu verschnaufen. Denn die Einzeltherapien, die sind schon knackig. Und darüber hinaus gibt es bei uns jeden Tag eine ärztliche Visite, wo der Arzt auch tatsächlich therapiert. Das dauert dann auch mal 20, 30 Minuten. Und dann den Arbeitsauftrag an den Physio wieder anpasst. Da sagt er dann, so, jetzt musst du arbeiten mit Muskeln D, E, F und mach Übungen 1, 2, 3, aber dazu noch 6, 7, 8. Und das in Variationen Alpha, Beta, Gamma. Und so wird dann auf jeden Patienten ganz spitz zielgerichtet ein Therapie- und Übungskonzept entwickelt, das dann stringent durchgezogen wird und jeden Tag überwacht und angepasst wird. Und mit dieser Intensität und der Qualität kriegen wir die meisten Patienten innerhalb von einer Woche so schmerzfrei, dass sie mit den Eigenübungen, die sie bei uns erlernen, mit den Hausaufgaben und den Tipps für den Alltag zu Hause sich auf 100% bringen und dann im Optimalfall für den Rest ihres Lebens schmerzfrei bleiben. Und unsere Erfahrung ist auch, dass wenn man den Bewegungsapparat mal wieder in Schuss gebracht hat, dass die Patienten wirklich langfristig schmerzfrei bleiben und wenn sie die Übung einigermaßen regelmäßig machen, auch wirklich lebenslang schmerzfrei bleiben. Zurückfällen kann es natürlich kommen. Regelmäßig klingelt das Telefon bei mir. Ah, ich war vor 15 Jahren schon mal bei euch und jetzt tut's mir wieder weh. Und dann frage ich immer, haben Sie die Übung nicht gemacht? Und dann sagen sie, ja, am Anfang schon. Und dann habe ich schleifen lassen. Und dann war 10 Jahre Ruhe. Und jetzt klemmt's wieder. Und dann sage ich, ja, selber schuld. Da müssen Sie uns halt wieder Ihr sauer verdientes Geld bringen. Diese eine Woche ist schon ziemlich knackig. Man könnte das natürlich auch über einen längeren Zeitraum machen. Aber wir versuchen, die Therapie so preiswert wie möglich bei uns zu halten. Denn wir haben nicht den Anspruch, so teuer wie möglich zu sein. Wir wollen kein Luxusladen für die Superreichen sein, sondern wir wollen einfach nur gute Arbeit machen. Aber die Therapiedichte kostet natürlich Geld. So eine Woche bei uns kostet im Schnitt etwa 3.700 Euro inklusive allem. Und naja, wenn man es halt in einer Woche nicht hinkriegt, 2 Wochen kosten halt entsprechend das Doppelte. Und deshalb versuchen wir wirklich durch diese intensive Therapie, dass so die Patienten so schnell wie möglich, so schmerzfrei wie möglich zu machen, dass die Therapie für den Patienten gleichzeitig so preiswert wie möglich ist. Ich sage immer, wir haben ein total bescheuertes Geschäftsmodell. Ich bin ja von Haus aus Kaufmann eigentlich. Denn unser Geschäftsmodell ist es, um mal in Betriebswirt sprechen zu gehen, unsere Kunden so schnell wie möglich loszuwerden und wir wollen sie nie wieder sehen. Und das ist ja sozusagen die Antithese von dem, was man im BWL-Studium lernt. Ich ärgere mich immer, wir haben so das berühmte Thema Fachkräftemangel, das ja in der Medizin schon seit langem Fachkräftenotstand genannt wird. Da gucke ich mir immer so die Stellenanzeigen von den Mitbewerbern an. Und bei vielen Physiotherapiepraxen lese ich immer hoher Prozentsatz an Langzeitpatienten. Die wollen damit natürlich die ökonomische Stabilität ihrer Praxis darstellen, aber ich denke mir immer, sag mal, schämt ihr euch nicht, dass ihr damit Werbung macht, schlechte Arbeit zu leisten?
Ja, und das Ding ist ja, kann ich mich zurückerinnern, als ich noch in der Praxis war, meine eigene Praxis noch gemacht habe. Es gibt natürlich ein bestimmtes Klientel, die du als Dauerpatienten kriegst, automatisch, die auch bei euch nicht heilbar wären, also sehr alte Menschen mit denen du dann Dinge machst, dass sie noch möglichst gut ihren Alltag bewältigen können. Erinnere ich mich an einzelne, die ich hatte. Aber das sind ja die, die dich als Therapeut nachher die meiste Energie kosten.
Ja.
Also weil du dann irgendwie, du merkst dann, also wie soll ich das jetzt sagen, du machst mit denen so eine Bespaßung, du weißt aber, dass du die nicht mehr gesund kriegst. Und das sind die Patienten, die, also für mich aus meiner Erfahrung, die Menschen waren, die für mich nicht die einfachen Termine waren. Und kleine Ergänzung zu deinem, du hast recht, das widerspricht allem Wirtschaftlichen. Ich pflege aber immer zu sagen, wenn ich jeden Patienten, oder wo ich noch in der Praxis war, habe ich das gesagt, mit einer Behandlung heilen könnte, gäbe es immer noch da draußen mehr als genug Patienten, dass ich mein Leben lang zu tun habe. Und deshalb ist es nicht so schlimm, dass es dieser These widerspricht, dass ihr da den Leuten so schnell helft. Und ich möchte auch mit einem Satz ergänzen, natürlich ist es wahnsinnig viel Geld, 3.700 Euro für eine Woche Therapie, also für die Menschen, die es bezahlen müssen, so ist es viel Geld.
Ja. Richtig, ja.
Ich möchte aber an der Stelle auch ganz klar sagen, dass das absolut nicht teuer ist. Also wenn wir es jetzt vergleichen mit dem, was eine stationäre Behandlung in der Klinik kostet, also ich bin Privatpatient, ich kenne mich aus, wenn ich mal im Krankenhaus bin, ich war leider gerade wieder im Krankenhaus, die habe ich es erzählt, weil meine kleine Tochter eine Lungenentzündung hatte und ich dann mit ihr diese Woche in der Klinik war, bis sie wieder einigermaßen gesund war und wir kriegen da Rechnungen nach Hause gestellt, die haben mit 3.700 Euro nicht viel zu tun. Also das ist völlig gerechtfertigt und ich glaube, wenn jemand auch so ein Thema hat, was dir ja wirklich jegliche Lebensqualität nimmt, dann geben wir für andere Dinge sehr viel schwachsinniger Geld aus. Und ich kann es absolut jedem nur ans Herz legen, der so ein Thema hat und da einfach mit den normalen Dingen nicht weiterkommt, sich bei euch zu melden. Und das werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Also wir werden auf jeden Fall auch eure, was habt wahrscheinlich eine Info-Ad oder irgendwas,
ja,
wo man eine E-Mail an euch schreiben kann, dann packen wir die unten rein in die Beschreibung, weil erfahrungsgemäß hören hier doch ein paar Menschen zu, die auch genau solche Themen haben und auch schon länger haben. Und ich kann es euch nur echt ans Herz legen, das zu machen. Und ich kann aus 20 Jahren, ich kenne euch ja schon lange, und ich kann es nur noch mal betonen, ich glaube, alle, die dir zugehört haben jetzt die ganze Zeit, haben so viel, also die mich kennen lange und vielleicht bei mir auf Schulung waren oder meine Videos schauen oder wie auch immer, die werden so viel von dir gerade gehört haben, was sie von mir schon mal gehört haben, dass sie jetzt noch besser verstehen können, wo wir es mal im Ursprung her hatten, weil wir da wirklich ja 1:1, also natürlich über die Jahre verändern sich Argumentationsketten in der Rhetorik ein bisschen vielleicht, aber im Kern merkt man einfach, dass du genau mir aus der Seele sprichst. Ja.
Also seine erste Praxis hat mein Vater 1988 eröffnet, damals mit einer Angestellten und drei Zimmern in der Kaiser-Josef-Straße 271 in Freiburg. Und 2003 hat er dann seine erste Privatklinik in Badenweiler, seine erste eigene Privatklinik in Badenweiler eröffnet. Also wir sind jetzt seit 23 Jahren als Privatklinik am Markt. Also trotz der Tatsache, dass wir unsere Kunden versuchen, so schnell wie möglich loszuwerden, halten wir uns jetzt doch schon eine ganze Weile am Markt, was belegt, dass das Modell, wie du sagst, gut funktioniert.
Ja, 100%. Und ja, also wir haben jetzt schon echt wahnsinnig viel und ich freue mich da sehr über deine Offenheit und alles, was du jetzt schon erzählt hast. Eine Frage, habe ich noch, schlafen die Patienten noch auf Tatamis?
Selbstverständlich.
Sehr geil.
Wir.
Das ist auch eine der Dinge, die ich bei deinem Vater so damals gelernt habe, dieses hart schlafen, wo ja auch jeder normale sagen würde, Alter, der hat schon Rückenschmerzen und dann würde ja jeder wahrscheinlich die weichste Matratze der Welt den Leuten geben und ein Lattenrost, der sich anpasst und so, und dein Vater immer, Tatami, umso härter, umso besser und
richtig,
also ist immer noch so, ja?
Ja, ja, wir haben so ein 360-Grad-Konzept.
Jetzt haben die Hälfte sagen. Sich gerade wieder abgemeldet, die jetzt gerade zu dir in die Klinik kommen wollten.
Also wir haben bei uns japanische Betten in der Klinik, die bestehen aus einem Tatami, das ist so eine Reisstrohmatte und obendrauf liegt ein Futon, das ist eine Baumwollmatratze. Und die Baumwollmatratze.
Matratze ist aber viel gesagt.
Ja, es ist nichtsdestotrotz eine Baumwollmatratze und wenn man sich so eine Baumwollfaser mal genau anguckt, stellt man fest, dass die einfach gerade ist. Wenn man mal ein Schaf, eine Wolle sich anguckt im Vergleich, Schafwolle, die ist zum Beispiel gekräuselt, das sind kleine Federn. Die Baumwolle hat die Eigenschaft, dass sie überhaupt nicht federt. Es ist ein Irrglaube, dass weiche Matratzen schonend sind. Es ist auch ein Irrglaube, dass die Wirbelsäule in irgendeiner Form Stabilisierung braucht. Überhaupt nicht. Das glatte Gegenteil ist der Fall. Das hängt schon damit zusammen, dass die Wirbelsäule keine Säule ist, sondern eine Gliederkette, die besteht aus den einzelnen Wirbelkörpern und lauter Gelenken dazwischen, mit den Bandscheiben, die uns Beweglichkeit ermöglichen. Die Wirbelsäule braucht keine Stabilisierung. Das ist zwar immer schön dargestellt in diesen Matratzenwerbungen mit 5 Zonen und die Doppel-S-Form der Wirbelsäule und so weiter und so fort. Gerade die Schweizer geben horrende Summen für ihre Betten aus. Wir haben das häufig, dass jemand aus der Schweiz 10, 20.000 Franken für ein Bett bezahlt hat und wir sagen ihnen hinterher,
kauf dir ein Tatami.
Richtig, der kostet um die 300 Euro. Wir sagen immer, verkaufen Sie den Klump, dann haben Sie den Aufenthalt schon wieder mehrfach amortisiert bei uns im Haus. Und ein zweites Element, das wir ganz massiv empfehlen den Patienten, sind Barfußschuhe. Denn auch die Schuhe sind ein ganz großer Negativfaktor in unserem Alltag. Unsere Schuhe werden immer klobiger, dicker, weicher. Und man denkt, diese Dämpfung braucht der Körper. Das glatte Gegenteil ist aber der Fall. Wir machen damit die natürliche Fußfunktion kaputt und schränken damit den gesamten Bewegungsapparat ein. Dementsprechend nehmen wir den Patienten auch ihre dicken, fetten Sportschuhe weg und ihre Einlagen und empfehlen ihnen Barfußschuhe, die den menschlichen Fuß so wenig wie möglich in seiner natürlichen Funktion ausbremsen. Also es tat sich auch ganz viel in den letzten 15 Jahren getan.
Gott sei Dank, ja.
Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank sind die Barfußschuhe mittlerweile auch, ja, wie soll man das jetzt höflich formulieren?
Gesellschaftsfähiger.
Richtig. Also als ich vor 10 Jahren als Geschäftsführer in der Klinik eingestiegen bin, da musste man schon echt harte modische Kompromisse eingehen, wenn man einen Barfußschuh tragen wollte. Und mittlerweile gibt es Modelle, mit denen ich mich selbst im Smoking nicht schlecht gekleidet fühle, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Das war am Anfang schon echt ein bisschen grob. Aber Barfußschuhe sind auch in der 100%. Mitte der Gesellschaft angekommen und kann ich auch nur jedem empfehlen. Wenn man sich mal so einen normalen Schuh anguckt, so einen klassischen, altmodischen Schuh, dann stellt man fest, dass der hinten dicker ist als vorne. Es ist unser Schuhwerk ist überwiegend keilförmig aufgebaut und das ist einfach schwachsinnig. Niemand würde auf die Idee kommen, ein Bücherregal aufzubauen und hinten links und rechts 2 Keile zu unterlegen. Das Gespräch habe ich mal mit einem Ingenieur, der bei uns Patient war, geführt und er hat gesagt, ja, Paki, selbstverständlich, mir als Ingenieur wird es nie in den Sinn kommen, irgendwo einen Keil hinzubauen, wo es funktionell keinen Sinn ergibt. Und was machen wir? Wir laufen den lieben langen Tag auf Keilen rum. Und das verändert die Art und Weise, wie wir uns bewegen. Wenn wir auf einem Keil stehen, müssen wir das ausgleichen, indem wir unseren Oberkörper leicht nach vorne beugen und dann ein bisschen in die Knie gehen. Und dass wir dann noch nach vorne gucken können, müssen wir den Hals in den Nacken legen. Und dann laufen wir mit so einem komischen, nach vorn überkippenden Zivilisationsgang rum, bei dem uns einfach nicht mehr bewusst wird, wie bescheuert der ist, weil alle so laufen. Aber um hier mal Marc Aurel zu zitieren, was interessiert mich die Meinung von 10.000 Männern, wenn sie keine Ahnung von der Materie haben? Mein Vater war herausragend. Mein Vater hat sich nicht drum geschert, was alle anderen gedacht haben.
Das kann ich bestätigen. Er hat auch keinen Hehl draus gemacht.
Richtig, er hat damals gesagt, alle Orthopäden haben Unrecht und ich bin der Einzige, der Recht hat.
Das könnte auch damit zusammenhängen, dass er vielleicht ein bisschen bekämpft wurde.
Ja.
Seine diplomatische Vorgehensweise.
Es gibt noch einen anderen Satz, den ich regelmäßig zitiere, aber den müsste man dann hier raus zensieren.
Wir müssen gar nichts zensieren. Wobei der Algorithmus, glaube ich, merkt jegliche Schimpfwörter und reguliert uns runter. Aber
ich glaube, ihr könnt zwischen den Zeilen lesen, was er von den Orthopäden gehalten hat.
Ja. Das ist übrigens auch vielleicht noch eine, also ich teile das alles, wissen die Zuhörer, was Schuhe angeht und was Barfußgehen angeht. Und es ist ja nicht nur der Keil, es ist ja vorne noch die Abrollhilfe, es sind die Correct. Fußbetten, es sind eigentlich umso gesünder ein Schuh im Marketing dargestellt wird, umso schlimmer ist er meistens. Also gerade die orthopädischen Geschichten und.
Also das, um da mal kurz reinzugrätschen, das Fußbett ist
ja, super
vollkommener Irrsinn. Ich mache mir immer ein Späßle draus, meine meine Themen an zwei Erklärungsmodellen herzuleiten, nämlich einmal dem Kreationismus, dem theologischen Modell der Menschheitsgeschichte, und einmal am evolutionsbiologischen Modell. Beides ist didaktisch sehr wertvoll. Mein Vater hat immer gesagt, die Evolution macht keine Fehler. Die Entwicklung des aufrechten Ganges des Menschen hat ungefähr 18 Millionen Jahre gedauert, give or take. Und die Evolution macht keine Fehler. Der menschliche Fuß ist das Produkt von Millionen und Millionen Jahren Evolutionsgeschichte, wo alle Fehler ausgemerzt worden sind. Wenn man jetzt aber zurückgeht zum theologischen Modell, das auch hier wirklich ein schöner Denkansatz ist, wenn man sich mal in die Bibel, wenn man sich mal wieder zurück in den Religionsunterricht zurückversetzt, dann mag man sich erinnern, dass der Herr die Erde in 6 Tagen geschaffen hat und am 7. hat er geruht. Am 6. Tag hat er den Mensch nach seinem Ebenbild erschaffen. Und der liebe Gott ist ja qua Definition perfekt. Das inkludiert natürlich auch den Fuß. Der Fuß ist qua Definition perfekt. Und jetzt betrachtet man zum Beispiel einen Schuh, der in den letzten 2-3 Jahren mal wieder in Mode gekommen ist und auch gerade einen fulminanten Börsengang hingelegt hat mit einem...
Es sei ihnen gegönnt. Ich weiß, wen du meinst.
Ich will jetzt keine Markennamen nennen, aber dieser Schuh ist vor allem bekannt für sein Kork-Fußbett, der dem menschlichen Fußabdrucke im Sande nachempfunden ist. Und dieses Fußbett ist einfach ein Denkfehler, denn das unterstellt, dass das Fußgewölbe keine Funktion hat. Man hat das Fußgewölbe und füllt es aus mit Kork. Und damit eliminiert man die Funktion des Fußgewölbes.
Das lässt sich schlafen im Bett.
Ja, korrekt. Einlagen funktionieren auch so ähnlich. Man hat da also dieses schöne Fußgewölbe und dann denkt man sich, ja, also der liebe Gott, naja, also der war ja schon mal ziemlich gut, aber beim Fußgewölbe so am 6. Tage, am 7. musste der dann auch ruhen und der Fuß, der war vielleicht das Letzte, was er gebastelt hat. Beim Gewölbe hat er offensichtlich ein wenig geschludert. Und das müssen wir jetzt verbessern, indem wir in die Schuhe ein Fußbett einbauen. Ich glaube, Sie sehen, worauf ich hinaus will. Dieses ganze Fußbett eliminiert die natürliche Fußfunktion. Gerade wenn man das Fußgewölbe durch eine Korkeinlage ausfüllt, dann kann das natürlich seiner Arbeit nicht nachgehen. Aber das Fußgewölbe ist unglaublich wichtig für die Fußfunktion, sonst hätte es der liebe Gott nicht dahin gebastelt oder eben die Evolution. Und das wegzunehmen ist einfach Schwachsinn. Das verändert die Art und Weise, wie wir unseren Bewegungsapparat benutzen, weil wir ihn einfach mit diesem Müll unter den Füßen nicht mehr ansteuern können. Und dadurch laufen wir anders. Unser Fortbewegungsprozess verändert sich. Wir können alle unsere Gelenke nur noch teilweise durchbewegen. Und wenn man sich ein bisschen mit der Mechanik des menschlichen Körpers auseinandersetzt und auch mit den Stoffwechselprozessen innerhalb der Gelenke auseinandersetzt. Und das haben auch die Orthopäden, um jetzt wieder ein bisschen zu schimpfen, verzeihen Sie es mir, in ihrem Studium mal getan. Dann stellt man fest, dass der Knorpelstoffwechsel zum Beispiel gekoppelt ist an die Bewegung des Gelenkes.
Und zwar an die Vollsaugen.
Richtig, und zwar an die vollständige Bewegung des Gelenkes. Durch unser Schuhwerk können wir unsere Gelenke aber nur noch teilweise bewegen, weil wenn wir versuchen zu laufen, ist da einfach der Schuh im Weg. Und das hat zur Folge, dass wir in unserem Fortbewegungsprozess beim Gehen, beim Rennen, beim Joggen unsere Gelenke immer nur teilweise durchbewegen. Und damit ermöglichen wir dem Knorpel keinen vollständigen Stoffwechsel. Wir verkürzen unsere Muskulatur aktiv und irgendwann kommt es dann dazu, dass das Gelenk nicht mehr normal bewegt werden kann und dann kommt es zu einer Muskelfunktionsstörung. Und diese Muskelfunktionsstörung hebt uns der Körper in unsere Bewusstseinsebene, indem er sie mit einem Schmerz verknüpft. Schmerz ist eine Kommunikationsform des Körpers mit unserer Bewusstseinsebene. Schmerz hat die Funktion, uns auf ein Problem aufmerksam zu machen. Ist übrigens eine überlebensnotwendige Funktion. Es gibt ja Menschen, die
Die werden nicht sehr alt.
Nee, richtig. Menschen, die ohne Schmerzempfinden geboren werden, werden selten älter als 30. Ist tödlich. Wir brauchen den Schmerz.
Definitiv.
Und so haben wir in unserem Alltag unglaublich negative Einflussfaktoren, den absoluten Bewegungsmangel, den relativen Bewegungsmangel und die negativen Einflüsse von zu weichen Betten, von zu viel Stabilisierung, von zu hochtechnologisierten Schuhen. Und das alles in ihrer Gesamtheit führt dazu, dass wir unseren Bewegungsapparat nur sehr limitiert ansteuern. Und der Gedankengang von uns ist, den Bewegungsapparat wieder in seinen natürlichen, gesunden Bewegungszustand zurückzutrainieren. Und das ist ja auch, was Five aufgegriffen hat, indem sie die Übungen, die mein Vater entwickelt hat, in ein Fitnesskonzept überführt haben, bei dem man relativ einfach und entspannt diesen negativen Alltagseinflüssen entgegensteuert, indem man einfach mal wieder in die entgegengesetzte Richtung trainiert.
Ganz genau, 100%. Und was man da vielleicht auch mit einem Satz sagen kann, es war jetzt schon eine Weile her, dass du das gesagt hast, unsere einzige Daseinsberechtigung, das meine ich wirklich so mit Five, ist eigentlich die, dass die Leute eben die freien Übungen, die sie bei euch lernen, die wir ja auch als erstes von euch gelernt haben, also die Hausaufgaben, die ihr gebt sozusagen, dass die Menschen die meistens nicht nachhaltig machen. Und das Gerät hilft, haben wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, auch selbst mir, wenn die Geräte da sind, mache ich halt viel eher Beweglichkeitsübungen, Muskellängentraining, als wenn ich nur eine Matte zur Verfügung habe, obwohl ich sehr wohl weiß, wie die freien Übungen gehen, seit über 20 Jahren und die auch super effizient sind und für alles reichen würden, ist das unsere Daseinsberechtigung, dass die Menschen es eben an einem Gerät eher machen. Das ist, hat einen Aufforderungscharakter, das ist eine Station, das ist irgendwie, das ist der einzige Grund, warum wir erfolgreich sind.
In der Tat.
Würde ich heute so reflektiert sagen, nach all den Jahren.
In der Tat ist das so. Ich meine, jeder Mensch, der etwas sportlich aktiv ist, der in einem Fitnessstudio trainiert, weiß, dass das Fitnessstudio als solches theoretisch vollkommen überflüssig ist. Man kann jederzeit draußen laufen gehen und man kann jederzeit ein Körpergewichtstraining machen mit dem eigenen Gewicht. Man braucht kein Fitnessstudio. Nichtsdestotrotz bin ich selbst Mitglied in einem Fitnessstudio, das auch, wie du weißt, Five Geräte hat, weil ich einen Ort brauche, um Sport zu machen. Wenn ich einmal zu Hause angekommen bin und mich meine Kinder in Beschlag genommen habe, dann werde ich bestimmt meinen Kindern, die mich eh viel zu wenig sehen, sagen, so, Papa geht jetzt erstmal raus, Sport machen, lasst mich mal 2 Stunden in Ruhe. Das ist einfach nicht so. Damit ich Sport machen kann, muss ich nach meiner Arbeit, bevor ich nach Hause komme, in mein Studio fahren und spule dort mein Trainingsplan ab. Und die Übungen haben 2 Vorteile. Erstens haben sie einen einladenden Charakter, wie du richtig gesagt hast. Und die Eigenübungen, die man bei uns in der Klinik erlernt, die sind relativ komplex. Die Übungen helfen, beziehungsweise, Entschuldigung, die Geräte helfen, die Übungen besser auszuführen. Sie sind im Kerne eigentlich nicht notwendig, genauso wie man keine Hantelbank braucht, aber sie helfen, eine bessere Ausführung leichter realisieren zu können, auch mit einem niedrigeren Schulungsgrad. Und 100%. Es ist darüber hinaus auch so, bei uns in der Klinik kommen eigentlich nur die hoffnungslosen Fälle. Wenn jemand selber Geld in die Hand nimmt, da hat er in der Regel alles durch, was die Karte hergibt.
Ist ja auch menschlich.
Richtig, ist auch menschlich, würde ich auch nicht anders machen. Bei dem absoluten Gros der Patienten braucht man diese Intensität und Qualität nicht. Sondern die meisten Schmerzprobleme lassen sich relativ leicht, relativ schnell aus der Welt schaffen und vor allem sind sie von vornherein absolut überflüssig. Denn wenn man präventiv etwas tut, dann kann man den Bewegungsapparat echt erstaunlich einfach, erstaunlich gut in Schuss halten. Ich würde mit dem Brustton der Überzeugung sagen, dass 90% der orthopädischen Probleme, die wir haben, einfach eine Zivilisationserkrankung sind, weil wir uns viel zu einseitig bewegen und mit relativ einfachen Möglichkeiten sich verhindern lassen. Der Bewegungsapparat, das sehe ich bei meinen Kindern, wie beweglich die sind, der baut sich über einen ziemlich, funktionell betrachtet, über einen ziemlich langen Zeitraum ab. die meisten Probleme fangen ja irgendwo so bei 50 an, wobei jetzt gerade mit der Generation Handy merke ich.
Es schiebt sich runter.
Ja, schiebt sich wirklich dramatisch runter.
Also gibt es auch Statistiken zu, so dass Bandscheibenvorfälle früher stattfinden, statistisch und so weiter.
Aber trotzdem, wenn man da rechtzeitig ein bisschen eingreift und einfach ein bisschen trainiert, und da braucht man nicht mal viel, weil die Übungen sind wahnsinnig effizient, wenn man da pro Woche in sein Training 10 oder 20 oder sogar nur 5 Minuten einbaut, dann lässt sich erschreckend viel, skandalös viel an orthopädischen Problemen wirklich vermeiden. Also Knie, Rücken, Hüfte, Sprunggelenk, Nacken, diese ganzen Probleme, die quasi jeder hat, die würden sich mit ziemlich einfachen Mitteln
100%ig
verhindern lassen.
Ja, ist ja auch genau unsere Philosophie und genau das, was wir machen.
Ich habe zum Beispiel mal eine Patientin gehabt, die hatte wahnsinnige Rückenschmerzen. Und dann hat die sich direkt für eine Woche stationär bei uns angemeldet und hat gefragt, ja, was kann sie denn machen, um sich auf den Aufenthalt optimal vorzubereiten. Da habe ich ihr gesagt, kaufen Sie sich Barfußschuhe. Wir arbeiten zusammen mit Marke XY, aber im Grunde genommen...
Kannst ruhig sagen, sag ruhig, dass ihr mit Leguano zusammenarbeitet. Das tut hier keinem weh. Das tut hier keinem weh.
Wir arbeiten sehr intensiv mit Leguano zusammen. Leguano ist der europäische Branchenprimus. Mittlerweile über 700 Angestellte, fast 200 eigene Läden und wurden auch von Patienten von uns gegründet, also die gleiche Geschichte wie Five. Die Firmengründer waren bei uns Patienten, konnten der Firmengründer, der Helmut Ohlhoff, war Marathonläufer, Ultramarathonläufer, konnte irgendwann nicht mehr laufen und kam dann über Empfehlung zu meinem Vater als Patient und der hat ihm gesagt, hat ihn erstmal wieder flott gemacht und konnte innerhalb von kürzester Zeit wieder laufen und war ganz baff. Und hat gefragt, ja, welche Schuhe soll er denn? Und mein Vater hat ihm gesagt, ihre Keine. Schuhe sind scheiße. Mein Vater hat sehr direkt gesprochen. Ihre Schuhe sind scheiße. Und hat dann gefragt, welche Schuhe soll er denn kaufen? Und hat er gesagt, ja, Pech, die gibt's nicht. Und dann hat der Herr Olaf gesagt, ja, was soll er denn da machen? Und dann hat mein Vater, wollte ihn ehrlich gestanden so ein bisschen loswerden, weil ihm das auf den Nerv gegangen ist. Ich glaube, ihr kennt das.
Ich kann da...
Hat er gesagt,
ich enthalte mich.
hat er gesagt, schmieren Sie sich Silikon an die Füße. Und dann ist der Kerl in den Baumarkt gegangen, hat sich eine Dose Silikon gekauft, hat das an seine Füße geklebt und ist damit laufen gegangen. War ein totaler Fehlschlag. Das Silikon ist sofort abgefallen und er war tief unglücklich und hat dann überlegt, was kann er denn dann machen? Dann hat er sich Silikon an seine Socken geklebt. Und hatte dann quasi eine Socke mit einer Sohle. Und ist damit laufen gegangen, hat festgestellt, das funktioniert wunderbar. Und da haben die ein bisschen getüftelt und haben so einen Sockenschuh auf den Markt gebracht. Leguano hat jetzt sein 15-jähriges Firmenjubiläum und hat diese 700 Angestelltengrenze, 200 Eigenläden geknackt. Eine wirklich brutal gute Erfolgsgeschichte, genauso wie Five. Krass. Und Leguano hat mehrere Vorteile, nämlich erstens, sie produzieren in Deutschland, die gesamte Wertschöpfungskette findet in Deutschland statt. Und Leguano hat sich auch diesem absoluten diesem Qualitätscharakter verschrieben, so wie wir das tun und wie auch Five das tut. Da wird die Rendite hinter die Qualität gestellt. Die Rendite muss zwar auch stimmen, aber die ist nachrangig vor der Qualität. Leguano hat sich diesem Barfußcharakter maximal verschrieben. Es sind nach meinem Dafürhalten die besten Barfußschuhe, was die Funktion betrifft und das auch noch kombiniert mit Mode. Jedenfalls, diese Patientin hat dann sich tatsächlich Leguanos gekauft und
kam nie mehr, weil die Rückenschmerzen weg waren.
Richtig, hat mich dann...
Hast du da beim Wirtschaftsstudium nicht aufgepasst?
Ja, hat mich dann ein paar Tage vor dem Aufenthalt, dem geplanten, hat sie mich ganz verzweifelt angerufen und hat am Telefon wirklich fast geweint und hat gesagt, Herr Packi, es ist mir so peinlich. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Null. Gar nichts. Und habe ich gesagt, ist ja fantastisch. Mission erfüllt. Glückliches Leben. Bei der war das Problem relativ banal und hat sich einfach durch das Entfernen des Negativfaktors schlechtes Schuhwerk gelöst.
Das aber ist natürlich zu deinem Glück reicht das ja nicht immer.
Nein, also Schuhe, die Barfußschuhe sind auch kein Therapeutikum, sondern die Barfußschuhe sind nichts anderes als das Herausfiltern eines Negativfaktors. Und bei uns, wir empfehlen sie halt einfach, weil sie schlicht und ergreifend gut sind. Mit meinen Kindern versuche ich auch, so gut wie es halt geht, die mit Barfußschuhen großzuziehen, dass genau die einfach so nicht diesen negativen Zivilisationseinfluss haben wie ich. Ich bin ja selber auch Kind meiner Generation. Und als ich ein Kind war, gab es diese Barfußschuhe einfach noch gar nicht. Unser Vater hat immer Segelschuhe gekauft, weil die Sportsegelschuhe, also nicht relativ die modischen, sondern die hatten schon so einen Barfußschuhcharakter. Und ich habe als Kind immer furchtbar gelitten, weil ich immer so hässliche Schuhe tragen musste. Oder einmal hat mich so tolle Turnschuhe geschenkt gekriegt und dann kam mein Vater mit dem Küchenmesser
durchgedreht
und hat die Sohle abgeschnitten. Und ach, ich erinnere mich heute noch an die Tränen, die ich geweint habe.
Vielleicht müssen wir hier mal einen Podcast mit dir machen mit einem guten Psychologen, der dich ein bisschen therapiert von all den Kindheitserlebnissen.
Ja, ich bin Gott sei Dank mit einer Psychologin verheiratet. Die hat mich, glaube ich, zu ihrem Lebensprojekt gemacht.
Oje. Die Arme.
Ja, die Arme in der Tat. Ja, also mein Vater hat mich in die Entwicklung seiner Therapie intensiv mit einbezogen.
Was, ob du wolltest oder nicht?
Ja, also damit sind leider nicht nur gute Kindheitserinnerungen verbunden. Also gerade die Entwicklung dieses Rückneigegeräts, dem originalen Five-Gerät, das war nicht immer ganz spaßig, weil er meine Schwester und mich dort sehr intensiv mit integriert hat. Aber das hat natürlich auch irgendwie dazu geführt, dass mich zwar das Kaufmännische getroffen hat in der Familie, aber nichtsdestotrotz war seit meiner frühesten Kindheit mein Leben immer definiert von der Schmerzmedizin. Irgendwie war alles in meinem Leben, um mein Leben herum, immer Schmerzmedizin. Ich war natürlich immer der Sohn meines Vaters und auch heute noch merke ich das öfter, wenn ich irgendwo mal bin, sei es zum Beispiel auf einem Fußballspiel und mich vorstelle, dann fragen mich die Leute immer noch, sind Sie der Sohn? Ohne Kontext. Wirklich komplett ohne Kontext. Und dann sage ich immer, ja, ich bin der Sohn. Und weiß natürlich ganz genau, was damit gemeint ist. Aber die Leute, dieser Name Paki hat sich so eingebrannt, das ist so zu so einer Marke geworden, dass die einfach als Selbstverständlichkeit nehmen, dass ich gleich den Schlüssel, den Kontext verstehe, ja, natürlich bin ich der Sohn meines Vaters, deshalb sage ich im Spaß immer, ich bin hauptberuflich Sohn und meine das aber sehr positiv, bin gerne mal ein bisschen selbstironisch, denn ich sehe das als absolutes Privileg an, der Sohn meines Vaters sein zu dürfen und dieses herausragende Lebenswerk von ihm verwalten zu dürfen und hoffentlich in die Schulmedizin einzuflechten. Also ein zweites Element, warum ich sehr viel in die wissenschaftliche Arbeit investiere, ist auch ganz banal kaufmännischer Natur. Ich betrachte das als Invest, weil ich mit diesen,
für die Zukunft.
Richtig, weil ich mit diesen Forschungsergebnissen natürlich auch an die Krankenkassen herangehen möchte. Wenn zum Beispiel die Technikerkrankenkasse schreibt, 88% der Rückenoperationen sind überflüssig, haben sie immer noch die Problematik, dass es keine brauchbare Alternative damit gibt. Und deshalb möchte ich dann mit einer Studie über Rücken zur Techniker gehen und sagen, hier, guck mal, liebe Technikerkrankenkasse, hier gibt es eine Möglichkeit, wie man nachhaltig, nicht invasiv, also keine Spritzen, keine Messer, ohne Medikamente, die Patienten dauerhaft, preiswert, schmerzfrei kriegt. Und wenn Sie die Hausaufgaben halbwegs regelmäßig machen, entweder indem Sie die Eigenübungen machen oder indem Sie in ein Fitnessstudio gehen, wo ein Five-Zirkel steht und damit trainieren, dann bleiben die lebenslang schmerzfrei. Die Rückenschmerzen sind dann einfach passé, Rücken, Hüfte, Knie, kommt nicht wieder. Und das ist fantastisch. Und da brauchen wir ein Umdenken in der Medizin, da brauchen wir eine kleine Revolution.
Definitiv. Wolfgang, ich glaube, wir haben schon eine ganze Weile gequatscht und ich glaube, es war sehr interessant, für mich zumindest. Und ich glaube, wir werden uns noch ein paar Mal öfter hier treffen. Ich meine, ihr könnt ja mal in die Kommentare unten schreiben, welche von den Themen, die wir angerissen haben, sei es jetzt Rücken, Füße, was auch immer, wir vielleicht mal was fachlich vertiefen. Ich freue mich sehr wirklich nochmal über diese Offenheit, was du alles jetzt erzählt hast. Ich glaube, es wurde sehr, sehr gut sichtbar, dass wir unseren Ursprung bei euch hatten. Ich muss sehr schmunzeln, wenn du so von deinem Vater erzählst, weil meine Berührungspunkte waren ja nicht so oft wie deine, aber der Umgang war teilweise schon sehr spannend. Also er wollte uns auch loswerden. Das können wir so festhalten. Aber er konnte uns nicht mehr loswerden, weil wir damals einfach so fasziniert waren und uns so schnell gespürt haben, in so vielen Facetten, dass das eben das Richtige ist. Also das ist auch das, und dann höre ich auch gleich auf zu quatschen, das ist auch das, was uns durch diese vielen Jahre durchgetragen hat, wo wir noch nicht erfolgreich waren. Das ist ja das, was man oft vergisst. Also viele kennen uns halt so von 2013, 14 ab. Da haben wir aber schon 10 Jahre Five gemacht. Super unerfolgreich, wenn man so will. Und stark bekämpft und immer mit den Widerständen. Und was uns durch diese 10 Jahre durchgetragen hat, ist das, dass wir das gesehen haben, bei unseren Mitgliedern, die wir schon so bearbeitet haben, das, was wir bei euch in der Klinik gesehen haben, was wir bei deinem Vater gesehen haben. Wir haben einfach gesehen, das ist der richtige Weg, um Menschen zu helfen. Und das hat uns durch diese ganzen Jahre, wo wir kein Geld verdient haben damit, nur Geld hingetragen haben und eben nicht erfolgreich waren, wo eine Handvoll von Leuten an uns geglaubt hat, aber ganz, ganz viele eben noch nicht oder sie uns nicht kannten. Und du weißt ja selber, Hohlkreuzbewegung zu der Zeit war ja, du warst ja der Teufel, ja. Wenn wir Sportwissenschaftler oder Physios in der Schulung hatten, dann haben die uns beschimpft, ja, was wir da für einen Wahnsinn machen und wir bringen die Leute in den Rollstuhl und all diesen Kram, du kennst es. Und das, was wir bei deinem Vater aber gesehen und kennengelernt haben, hat uns durch diese Zeit durchgetragen, ne? Und das war für mich heute sehr viel Déjà-vu mit dir und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe auch für euch Zuhörer war das sehr, sehr spannend und interessant. Und wir wiederholen das gern nochmal.
Ich bin ungeheuer gespannt auf das Feedback und ich hoffe, dass das Wolf und Wolfgang dann zur Realität wird.
Ja, das machen wir auf jeden Fall noch ein paar Mal. Und wie gesagt, gebt uns gerne mal auch ein Feedback, was ihr gerne noch intensiver hören wolltet. Und nochmal mein Appell an euch, wenn ihr da irgendwie wirklich betroffen seid, schon lange mit so einem Thema zu tun habt, fasst euch ein Herz, geht nach Bad Krozing in die Klinik. Ich kann es nur empfehlen. Und natürlich zum Training wisst ihr immer schon, in die Five Studios gehen und so weiter, zu den Therapeuten, die mit unserem Konzept arbeiten, wie du es auch schon gesagt hast.
Ja,
man sicher 80-90% schon super gut in Eigenverantwortung machen.
Ich selbst bin relativ gut erreichbar, wenn man an die info@paki-klinik.de schreibt oder einfach mal ganz banal bei uns anruft und man mit mir selber sprechen will, dann kann man entweder fragen, ob ich gerade Zeit habe. Wenn ich Zeit habe, dann rede ich immer gerne persönlich mit den Menschen. Und wenn nicht, dann rufe ich zurück und nehme mir Zeit. Ich bin kein Arzt. Ich kann mir da öfter mal ein bisschen mehr Beratungszeit aus den Rippen schneiden, also Beratung im Sinne von Blabla, als die Ärzte es können. Die sind mehr am Arbeiten und freue mich immer. Ich rede sehr gerne mit unseren Patienten.
Wir haben vorhin drüber gesprochen, wenn wir gerade zum Ende kommen. Ihr sucht auch aktuell, wie fast alle, Therapeuten. Magst du da noch einen kleinen Aufruf starten, wenn wir schon hier gewisse Reichweite haben?
Sehr gerne. Physiotherapeuten sind immer unser Dauerbrenner. Wenn du Physio bist und wirklich mal über den Tellerrand hinaus gucken willst und sehen, was es eigentlich für Möglichkeiten in der nicht operativen Schmerzmedizin gibt, dann melde dich bei uns, schreib eine E-Mail, ruf an und wir können dich bestimmt gut in unserem Team integrieren und brauchen.
Ja. Also ich kann nur von meiner Seite sagen, hätte ich als junger Therapeut, also ich habe ja die Gott sei Dank das Glück gehabt, bei deinem Vater als sehr junger Mensch mit dabei sein zu dürfen und von reinem Zusehen versuchen, mir das beizubringen. Ich glaube, ich hätte eine Niere dafür gegeben, als junger Therapeut bei euch zu arbeiten, direkt an der Quelle und wirklich diese Dinge aufsaugen zu können. Also wenn da draußen jemand zuhört, der sich da angesprochen fühlt, dann macht das sicher eine gute Sache für den weiteren Verlauf eures Lebens und für alle Fachleute, die zuhören, die auch zu uns regelmäßig auf Schulungen kommen. Ich glaube, das können wir auch schon mal veröffentlichen. Wolfgang wird auch sicherlich auf dem ein oder anderen Event von uns in Zukunft sprechen als Speaker. Wir haben ja die ganzen Themen mit den Studien und verschiedenste Dinge, mit denen du dich befasst, die wir heute angerissen haben, die du dann auch live sicher auf dem einen oder anderen Event von uns mal erzählen wirst. Und da könnt ihr euch alle drauf freuen und anmelden. Wo du noch nicht dabei bist, mache ich trotzdem kurz Eigenwerbung. 19. und 20. September haben wir unsere nächste Trainer-Convention. Also wer sich da noch nicht angemeldet hat, kommt gerne vorbei. Freuen wir uns sehr und ich freue mich, wenn du dann auch mal dabei bist.
Gäbe auch einen kleinen Interessenskonflikt, denn am 19. September halte ich selber einen Vortrag bei mir in der Klinik in Bad Krozingen.
Oh. Also die, die aus Freiburg zuhören und Umgebung, könnt ihr natürlich auch gerne dahin gehen. Wolfgang, vielen Dank.
In der Tat.
War sehr schön. Danke für den Podcast. Hat mir viel Freude gemacht und ich denke, wir machen es noch ein paar Mal. Vielen Dank an alle, die bis jetzt zugehört haben. Ich glaube, wir haben schon fast 1,5 Stunden.
Wahnsinn.
Und
hat sich angefühlt wie 1/2 Stunde.
Ja, das sind die besten Podcasts. Ich danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns bald wieder bei Wolf on Tour. Ciao, euer Wolf.